Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Oppenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Buch 1, Briefe im September 1771. Am 3. September. Ich muss fort. Ich danke dir, Wilhelm, dass du meinen wankenden Entschluss bestimmt hast. Schon 14 Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muss fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert. Und ich muss fort. Am 10. September. Das war eine Nacht. Wilhelm, nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen. Oh, dass ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tausend Tränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt. Ach, sie schläft ruhig und denkt nicht, dass sie mich nie wiedersehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark gewesen, in einem Gespräch von 2 Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, welch ein Gespräch! Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzten Mal über die lieblichen Tale, über dem sanften Fluss unterging. So oft hatte ich hier gestanden, mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen. Und nun? Ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war. Ein geheimer, sympathischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wie freuten wir uns, als wir am Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzchen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe. Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht. Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denk ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daranstoßendes Boskett die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's ward, als ich zum ersten Mal an einem hohen Mittage hineintrat. Ich ahnte ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte, von Seligkeit und Schmerz. Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer fasste ich ihre Hand und küsste sie. Wir waren eben erst heraufgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging. Wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt dem düsteren Kabinette näher. Lotte trat hinein und setzte sich, Albert neben sie, ich auch. Doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen. Ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder. Es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete. Ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dämmerung einschloss. Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an. Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete, dass nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme. Wir werden sein, fuhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort. Aber, Werther, sollen wir uns wiederfinden, wiedererkennen? Was ahnen Sie? Was sagen Sie? Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden, wir werden uns wiedersehen, hier und dort wiedersehen. Ich konnte nicht weiterreden. Wilhelm, musste sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte? Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wann's uns wohlgeht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern. Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte, einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir's, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sie sind doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten, bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie kann der kalte, tote Buchstabe diese himmlische Blüte des Geistes darstellen? Albert fiel ihr sanft in die Rede. Es greift sie zu stark an, liebe Lotte. Ich weiß, ihre Seele hängt sehr an diesen Ideen, aber ich bitte sie. O Albert, sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende, da wir zusammen saßen an dem kleinen, runden Tischchen, wenn der Papa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und kamst so selten dazu, etwas zu lesen. War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? Die schöne, sanfte, muntere und immer tätige Frau. Gott kennt meine Tränen, mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf. Er möchte mich ihr gleich machen. Lotte, rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tausend Tränen netzte. Lotte, der Segen Gottes ruht über dir und der Geist deiner Mutter. Wenn sie sie gekannt hätten, sagte sie, indem sie mir die Hand drückte. Sie war wert, von ihnen gekannt zu sein. Ich glaubte zu vergehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen worden. Und sie fuhr fort. Und diese Frau musste in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht 6 Monate alt war. Ihre Krankheit dauerte nicht lange. Sie war ruhig, hingegeben, nur ihre Kinder taten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es gegen das Ende ging und sie zu mir sagte, bringe mir sie herauf, und wie ich sie hereinführte, die Kleinen, die nicht wussten, und die Ältesten, die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette standen, und wie sie die Hände aufhob und über sie betete, und sie küsste nacheinander und sie wegschickte, und zu mir sagte, sei ihre Mutter. Ich gab ihr die Hand drauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte sie, das Herz einer Mutter und das Aug einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Tränen gesehen, dass du fühlst, was das sei. Habe es für deine Geschwister und für deinen Vater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten. Sie fragte nach ihm. Er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte. Der Mann war ganz zerrissen. Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte jemand gehen und fragte und forderte dich zu sich. Und wie sie dich ansah und mich mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, dass wir glücklich seien, zusammen glücklich sein würden. Albert fiel ihr um den Hals, küsste sie und rief, wir sind es, wir werden es sein. Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung und ich wusste nichts von mir selber. Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin sein. Gott, wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt und niemand als die Kinder das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen. Sie stand auf und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen und hielt ihre Hand. »Wir wollen fort«, sagte sie, »es wird Zeit.« Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie fester. »Wir werden uns wiedersehen«, rief ich, »wir werden uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen.« »Ich gehe«, fuhr ich fort, »ich gehe willig, und doch, wenn ich es sagen sollte, auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte, leb wohl, Albert, wir sehen uns wieder.« »Morgen«, denke ich, versetzte sie scherzend. Ich fühlte das Morgen. Ach, sie wusste nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog. Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine und warf mich an die Erde und weinte mich aus und sprang auf und lief auf die Terrasse hervor und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartentür schimmern. Ich streckte meine Arme aus und es verschwand. Ende der Briefe im September 1771. Ende des ersten Buches. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Obgenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Buch 2. Briefe vom Oktober 1771 bis April 1772. Am 20. Oktober 1771. Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandt ist unpass und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wäre alles gut. Ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch guten Muts. Ein leichter Sinn trägt alles. Ein leichter Sinn? Das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. Oh, ein bisschen leichteres Blut würde mich zum glücklichsten unter der Sonne machen. Was, da wo andere mit ihrem bisschen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwadronieren, verzweifle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit? Geduld, Geduld, es wird besser werden. Denn ich sage dir, Lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Volke alle Tage herumgetrieben werde und sehe, was sie tun und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiss, weil wir doch einmal so gemacht sind, dass wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen, so liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die fantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das Unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, dass uns manches mangelt, und eben was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst. Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so finden wir gar oft, dass wir mit unserem Schlendern und Lavieren es weiterbringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern. Und das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man anderen gleich oder gar vorläuft. Am 26. November 1771. Ich fange an, mich insofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, dass es zu tun genug gibt. Und dann die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel von meiner Seele. Ich habe den Grafen C. kennenlernen. Einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muss, einen weiten großen Kopf und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht, aus dessen Umgange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm teil an mir, als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merkte, dass wir uns verstanden, dass er mit mir reden konnte wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet. Am 24. Dezember 1771. Der Gesandte macht mir viel Verdruss. Ich habe es vorausgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann. Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base. Ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg und wie es steht, so steht es. Da ist er imstande, mir einen Aufsatz zurückzugeben und zu sagen, er ist gut, aber sehen Sie ihn durch, man findet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teufels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf außen bleiben. Und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todfeind. Wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu tun zu haben. Das Vertrauen des Grafen von C. ist noch das Einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und anderen. Doch, sagte er, man muss sich da rein resignieren, wie ein Reisender, der über einen Berg muss. Freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer. Er ist nun aber da, und man soll hinüber. Mein Alter spürt auch wohl den Vorzug, den mir der Graf vor ihm gibt, und das ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Übles gegen mich vom Grafen zu reden. Ich halte, wie natürlich, wieder Part, und dadurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint. So zu Weltgeschäften sei der Graf ganz gut. Er habe viel Leichtigkeit zu arbeiten und führe eine gute Feder. Doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangele es ihm wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte, fühlst du den Stich? Aber es tat bei mir nicht die Wirkung. Ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm stand und focht mit ziemlicher Heftigkeit. Ich sagte, der Graf sei ein Mann, vor dem man Achtung haben müsse, wegen seines Charakters sowohl als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagte ich, niemanden gekannt, dem es so geglückt wäre, seinen Geist zu erweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten und doch diese Tätigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das waren dem Gehirne spanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle zu schlucken. Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch geschwatzt, mir so viel von Aktivität vorgesungen habt. Aktivität! Wenn nicht der mehr tut, der Kartoffeln legt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich 10 Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin. Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das sich hier nebeneinander sieht, die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen, die elendsten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckchen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde denken muss, das ist eine Närrin, die sich auf das bisschen Adel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. Aber es ist noch viel ärger. Eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreiberstochter. Sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituieren. Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie töricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu tun habe und dieses Herz so stürmisch ist, ach, ich lasse gern die anderen ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen. Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhältnisse. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nötig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vorteile er mir selbst verschafft. Nur soll er mir nicht gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange ein Fräulein von B. kennen, ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viele Natur mitten in dem steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserem Gespräche, und da wir schieden, bat ich sie um Erlaubnis, sie bei sich sehen zu dürfen. Sie gestattete mir das mit so viel Freimütigkeit, dass ich den schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause. Die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräulein nachher selbst gestand. Dass die liebe Tante in ihrem Alter Mangel von allem, kein anständiges Vermögen, keinen Geist und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorfahren, keinen Schirm als den Stand, in den sie sich verpalisadiert, und kein Ergötzen als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter wegzusehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sein und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält und in den reiferen Jahren sich unter den Gehorsam eines alten Offiziers geduckt zu haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und starb. Nun sieht sie im Eisernen sich allein und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig. Den 8. Januar 1772. Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dahingeht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen. Und nicht, dass sie sonst keine Angelegenheit hätten. Nein, vielmehr häufen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Verdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel, und der ganze Spaß wurde verdorben. Die Toren, die nicht sehen, dass es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und dass der, der den Ersten hat, so selten die erste Rolle spielt. Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Sekretär regiert. Und wer ist dann der Erste? Der, dünkt mich, der die anderen übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zur Ausführung seiner Plane anzuspannen. Am 20. Januar. Ich muss Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Solange ich in dem traurigen Neste D. unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volk herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, Ihnen zu schreiben. Und jetzt, in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schlossen wieder mein Fensterchen wüten. Hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, überfiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken. O, Lotte, so heilig, so warm. Guter Gott, der erste glückliche Augenblick wieder. Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung, wie ausgetrocknet meine Sinne werden, nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht eine selige Stunde, nichts, nichts. Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumdrücken und frage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt wie eine Marionette und fasse manchmal meine Nachbarn an der hölzernen Hand und schaudere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaufgang zu genießen und komme nicht aus dem Bette. Am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlafen gehe. Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt. Der Reiz, der mich in tiefen Nächten munter erhielt, ist hin. Der mich des Morgens aus dem Schlafe weckte, ist weg. Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B. Sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei, werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente. Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann, habe viel Witz, und die Frauenzimmer sagen, es wüsste niemand so fein zu loben als ich. Und zu lügen, setzen sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie? Ich wollte von Fräulein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehnt sich aus dem Getümmel, und wir verfantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen von ungemischter Glückseligkeit. Ach, und von Ihnen, wie oft muss sie Ihnen huldigen? Muss nicht, tut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt sie. Oh, säße ich zu Ihren Füßen, in dem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere lieben Kleinen wälzten sich miteinander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schaulichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln. Die Sonne geht herrlich unter, über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinübergezogen, und ich muss mich wieder in meinen Käfig sperren. Adieu. Ist Albert bei Ihnen? Und wie? Gott verzeihe mir diese Frage. Den 8. Februar. Wir haben seit 8 Tagen das abscheulichste Wetter und mir ist es wohltätig. Denn solange ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut, ha, denk ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehr ich mir niemals auszurufen, da haben Sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum Sie einander bringen können. Es ist nichts, worum Sie einander nicht bringen. Gesundheit, gute Name, Freudigkeit, Erholung. Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge. Und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möchte ich sie auf den Knien bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüten. Am 17. Februar. Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, dass ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, dass ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt und der Minister gab mir einen zwar sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Anmerkung des Herausgebers. Man hat aus Ehrfurcht für diesen trefflichen Herrn gedachten Brief und einen anderen, dessen weiter hinten erwähnt wird, diese Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch den wärmsten Dank des Publikums entschuldigen zu können. Ende der Anmerkung. Wie er meine allzu große Empfindlichkeit zurechtweiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einfluss auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung tun können. Auch bin ich auf 8 Tage gestärkt und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht ebenso zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist. Am 20. Februar. Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, die ihr mir abzieht. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde, und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottens Schattenriss von der Wand zu nehmen und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar, und das Bild ist noch hier. Nun, so soll es bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja, ich habe den zweiten Platz darin und will und muss ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl. Leb wohl, Engel des Himmels. Leb wohl, Lotte. Den 15. März. Ich habe einen Verdruss gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen. Teufel, er ist nicht zu ersetzen, und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quälet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's. Nun habt ihr's. Und dass du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde. Der Graf von C. liebt mich, distinguiert mich, das ist bekannt. Das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, dass wir Subalterne nicht hineingehören. Gut, ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab. Ich rede mit ihm, mit dem Obristen B., der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahl und wohlausgebrütetem Gänslein Tochter, mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochadeligen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre, als meine Fräulein B. hereintrat. Da mir das Herz immer ein bisschen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich stehen, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ist sie auch wie alle das Volk, dachte ich, und war angestochen und wollte gehen. Doch blieb ich, weil ich sie gern entschuldigt hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte. Und was du willst. Unterdessen füllt sich die Gesellschaft. Der Baron F. mit der ganzen Garderobe von den Krönungszeiten Franz des Ersten her, der Hofrat R. hier aber in Qualitate Herr von R. genannt, mit seiner tauben Frau etc., den übel fornierten J. nicht zu vergessen, der die Lücken seiner altfränkischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausflickt. Das kommt zuhauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte und gab nur auf meine B. Acht. Ich merkte nicht, dass die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flüsterten, dass es auf die Männer zirkulierte, dass Frau von S. mit dem Grafen redete. Das alles hat mir Fräulein B. nachher erzählt. Bis endlich der Graf auf mich losging und mich in ein Fenster nahm. »Sie wissen«, sagte er, »unsere wunderbaren Verhältnisse. Die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles, Ihre Exzellenz«, fiel ich ein. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir diese Inkonsequenz. Ich wollte schon vorhin mich empfehlen. Ein böser Genius hat mich zurückgehalten«, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Cabriolet und fuhr nach M. dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Ulyss von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut. Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gaststube. Die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche Adelin hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise: »Du hast Verdruss gehabt.« »Ich«, sagte ich. »Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen.« »Hole sie der Teufel«, sagte ich. »Mir war's lieb, dass ich in die freie Luft kam.« »Gut«, sagte er, »dass du es auf die leichte Achsel nimmst. Nur verdrießt mich's. Es ist schon überall herum.« Da fing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tisch kamen und mich ansahen, dachte ich, sehen dich darum an. Das gab böses Blut. Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, dass meine Neider nun triumphieren und sagen, da sähe man's, wo es mit den Übermütigen hinausginge, die sich ihres bisschen Kopfs überhöben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürfen, und was des Hundegeschwätzes mehr ist, da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren. Denn man rede von Selbstständigkeit, was man will. Den will ich sehen, der dulden kann, dass Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben. Wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen. Am 16. März. Es hetzt mich alles. Heute treffe ich die Fräulein B. in der Allee. Ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureden und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. »O Werther«, sagte sie mit einem innigen Tone, »konnten Sie meine Verwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe, um ihretwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat. Ich sah alles voraus, 100-mal saß mir auf der Zunge, es ihnen zu sagen. Ich wußte, daß die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Ich wußte, daß der Graf es mit ihnen nicht verderben darf. Und jetzt der Lärm. »Wie, Fräulein?« sagte ich und verbarg meinen Schrecken. Denn alles, was Adeline mir eher gestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Adern in diesem Augenblicke. »Was hat es mich schon gekostet?« sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Tränen in den Augen standen. Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. »Erklären Sie sich!« rief ich. Die Tränen liefen ihr die Wange herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. »Meine Tante kennen Sie«, fing sie an. »Sie war gegenwärtig und hat...« »Oh, mit was für Augen hat sie das angesehen?« »Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen. Und ich habe müssen zuhören, sie herabsetzen, erniedrigen und konnte und durfte sie nur halb verteidigen.« Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verschweigen, und nun fügte sie noch dazu, was weiter würde gegrätscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr über die Strafe meines Übermuts und meiner Geringschätzung anderer, die sie mir schon lange vorwerfen, kitzeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehmung. Ich war zerstört und bin noch wütend in mir. Ich wollte, dass sich einer unterstünde, mir es vorzuwerfen, dass ich ihm den Degen durch den Leib stoßen könnte. wenn ich Blut sähe, würde es mir besser werden. Ach, ich habe 100-mal ein Messer ergriffen, um diesen gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Ader aufbeißen, um sich zum Atmen zu helfen. So ist's mir oft. Ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.
Am 24. März. Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt und werde sie, hoffe ich, erhalten. Und ihr werdet mir verzeihen, dass ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich musste nun einmal fort, und was ihr zu sagen hatte, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles. Und also, bringe das meiner Mutter in einem Säftchen bei. Ich kann mir selbst nicht helfen, und sie mag sich das gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helfen kann. Freilich muss es ihr wehe tun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum geheimen Rat und Gesandten ansetzte, so auf einem Halte zu sehen und rückwärts mit dem Tierchen in den Stall. Macht nun daraus, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen. Genug. Ich gehe, und damit ihr wisst, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst, Punkt, der in vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet. Der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling dazu zu bringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm gehen. Zur Nachricht. Am 19. April. Danke für deine beiden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre. Ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen. Mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat und was mir der Minister schreibt. Ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede 25 Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich bis zu Tränen gerührt hat. Also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb. Ende der Briefe vom Oktober 1771 bis April 1772. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Obgenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Buch 2. Briefe vom Mai bis September 1772. Am 5. Mai. Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur 6 Meilen vom Wege liegt, so will ich den auch wiedersehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Tore will ich hineingehen, an dem meine Mutter mit mir herausfuhr, als sie nach dem Tode meines Vaters den lieben, vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzusperren. Adieu, Wilhelm. Du sollst von meinem Zuge hören. Am 9. Mai. Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimat mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. An der großen Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach S. zusteht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Postillon fortfahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die ehedem, als Knabe, das Ziel und die Grenze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders. Damals sehnte ich mich in glücklicher Unwissenheit hinaus in die unbekannte Welt, wo ich für mein Herz so viele Nahrung, so viel Genuss hoffte, meinen strebenden, sehnenden Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jetzt komme ich zurück aus der weiten Welt. O mein Freund, mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffnungen, mit wie viel zerstörten Planen. Ich sah das Gebirge vor mir liegen, das so tausendmal der Gegenstand meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnte ich hier sitzen und mich hinübersehnen, mit inniger Seele mich in den Wäldern, den Tälern verlieren, die sich meinen Augen so freundlich dämmernd darstellten. Und wenn ich dann um die bestimmte Zeit wieder zurück musste, mit welchem Widerwillen verließ ich nicht den lieben Platz. Ich kam der Stadt näher. Alle die alten, bekannten Gartenhäuschen wurden von mir gegrüßt. Die neuen waren mir zuwider. So auch alle Veränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Tor hinein und fand mich doch gleich und ganz wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen, so reizend als es mir war, so einförmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen, auf dem Markte zu wohnen, gleich neben unserem alten Hause. Im Hingehen bemerkte ich, dass die Schulstube, wo ein ehrliches altes Weib unsere Kindheit zusammengepfercht hatte, in einen Kramladen verwandelt war. Ich erinnerte mich der Unruhe, der Tränen, der Dumpfheit des Sinnes, der Herzensangst, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. Ich tat keinen Schritt, der nicht merkwürdig war. Ein Pilger im heiligen Land trifft nicht so viele Stätten religiöse Erinnerungen an, und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. Noch eins für tausend. Ich ging den Fluss hinab, bis an einen gewissen Hof. Das war auch sonst mein Weg, und die Plätzchen, wo wir Knaben uns übten, die meisten Sprünge der flachen Steine im Wasser hervorzubringen. Ich erinnerte mich so lebhaft, wenn ich manchmal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden vorstellte, wo es nun hinflösse, und wie ich da so bald Grenzen meiner Vorstellungskraft fand. Und doch musste das weitergehen, immer weiter, bis ich mich ganz in dem Anschauen einer unsichtbaren Ferne verlor. Sieh, mein Lieber, so beschränkt und glücklich waren die herrlichen Altväter, so kindlich ihr Gefühl, ihre Dichtung. Wenn Ulyss von dem ungemessenen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mich's, dass ich jetzt mit jedem Schulknabe nachsagen kann, dass sie rund sei? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um darunter zu ruhen. Nun bin ich hier, auf dem fürstlichen Jagdschloss. Es lässt sich noch ganz wohl mit dem Herrn leben. Er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen keine Schelmen und haben doch auch nicht das Ansehen von ehrlichen Leuten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid tut, ist, dass er oft von Sachen redet, die er nur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte. Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr als dies Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit und alles Elends. Ach, was ich weiß, kann jeder wissen. Mein Herz hab ich allein. Am 25. Mai. Ich hatte etwas im Kopfe, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre. Jetzt, da nichts daraus wird, ist es ebenso gut. Ich wollte in den Krieg. Das hat mir lang am Herzen gelegen. Vornehmlich darum bin ich dem Fürsten hierher gefolgt, der General in Punkt Schendiensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben. Er widerriet es mir, und es müsste bei mir mehr Leidenschaft als Grille gewesen sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gehör geben wollen. Am 11. Junius. Sage, was du willst. Ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein miteinander. Er ist ein Mann vom Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande. Sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch 8 Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier getan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst fühlt in der Kunst und würde noch stärker fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imagination an Natur und Kunst herumführe und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstwort dort reinstolpert. Am 16. Junius. Ja, wohl bin ich nur ein Wanderer, ein Waller auf der Erde. Seid ihr denn mehr? Am 18. Junius. Wo ich hin will, das lasst im Vertrauen eröffnen. 14 Tage muss ich doch noch hier bleiben. Und dann habe ich mir weisgemacht, dass ich die Bergwerke im Punktchen besuchen wollte. Ist aber im Grunde nichts dran. Ich will nur Lotten wieder näher. Das ist alles. Und ich lache über mein eigenes Herz. Und tu ihm seinen Willen. Am 29. Julius. Nein, es ist gut. Es ist alles gut. Ich, ihr Mann. O Gott, der du mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest. Mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet sein. Ich will nicht rechten und verzeihe mir diese Tränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche. Sie, meine Frau, wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte. Es geht mir ein Schauer durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib fasst. Und, darf ich es sagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm. Oh, er ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel, nimm es, wie du willst, dass sein Herz nicht sympathisch schlägt bei, oh, bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in einem zusammentreffen. In 100 anderen Vorfällen, wenn es kommt, dass unsere Empfindungen über eine Handlung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm, zwar liebt er sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht? Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Tränen sind getrocknet. Ich bin zerstreut. Adieu, Liebe. Am 4. August. Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werden in ihren Hoffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen. Sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herr, ach, mein Hans ist mir gestorben. Es war der jüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich herausbetteln müsste. Er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. Ich konnte ihr nichts sagen und schenkte dem Kleinen was. Sie bat mich, einige Äpfel anzunehmen, das ich tat und den Ort des traurigen Andenkens verließ. Am 21. August. Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufdämmern. Ach, nur für einen Augenblick. Wenn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie, wenn Albert stürbe. Du würdest, ja, sie würde. Und dann laufe ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe führet, vor denen ich zurückbebe. Wenn ich zum Tor hinausgehe, den Weg, den ich zum ersten Mal fuhr, Lotten zum Tanz zu holen, wie war das so ganz anders? Alles, alles ist vorübergegangen. Kein Wink der vorigen Welt, kein Pulsschlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müsste, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloss zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hätte. Am 3. September. Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts anderes kenne, noch weiß, noch habe als sie. Am 4. September. Ja, es ist so, wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Habe ich dir nicht einmal von einem Bauernburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim. Es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn, von ungefähr, auf einem Wege nach einem anderen Dorfe. Ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreifach gerührt hat, wie du leicht begreifen wirst, wenn ich sie dir wieder erzähle. Doch wozu das alles? Warum behalte ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? Warum betrüb ich noch dich? Warum gebe ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sei's denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören. Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen, aber bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wiedererkennte. Gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglück. Könnte ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen? Er bekannte, ja, er erzählte mir mit einer Art von Genuss und Glück der Wiedererinnerung, dass die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, dass er zuletzt nicht gewusst habe, was er tue, nicht, wie er sich ausdrückte, wo er mit dem Kopf hingesollt. Er habe weder essen noch trinken noch schlafen können. Es habe ihm an der Kehle gestockt. Er habe getan, was er nicht tun sollen, was ihm aufgetragen worden, habe er vergessen. Er sei als wie von einem bösen Geist verfolgt gewesen, bis er eines Tags, als er sie in einer oberen Kammer gewusst, ihr nachgegangen, ja, vielmehr ihr nachgezogen worden sei. Da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, habe er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen. Er wisse nicht, wie ihm geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, dass seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen und dass er nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie ihn heiraten, dass sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, der noch etwas zu sagen hat und es sich nicht herauszusagen getraut. Endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt und welche Nähe sie ihm vergönnet. Er brach zwei-, dreimal ab und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, dass er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, dass er sie liebe und schätze wie vorher, dass so etwas nicht über seinen Mund gekommen sei und dass er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, dass er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sei. Und hier, mein Bester, fang ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde. Könnte ich dir den Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht, könnte ich dir das alles recht sagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schicksale teilnehme, teilnehmen muss. Doch genug, da du auch mein Schicksal kennst, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht. Da ich das Blatt wieder durchlese, denke ich, dass ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein. Ihr Bruder kam hinzu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtet, durch eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schöne Hoffnungen gibt. Dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, dass die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jetzt haben sie wieder einen anderen Knecht genommen. Auch über den, sage man, sei sie mit dem Bruder zerfallen. Und man behauptet für gewiss, sie werde ihn heiraten. Aber er sei fest entschlossen, das nicht zu erleben. Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt.
Schwach hab ich's erzählt und vergröbert hab ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten, sittlichen Worten vorgetragen habe. Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Erfindung. Sie lebt. Sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten, zu nichts Verbildeten. Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe. Du siehst an meiner Hand, dass ich nicht so strudele und sudele wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, dass es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's ergangen, so wird's mir gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen, mich fast nicht getraue. Am 5. September. Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an: Bester, Liebster, komme, sobald du kannst. Ich erwarte dich mit 1000 Freuden. Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, dass er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückkehren würde. Das Billet blieb liegen und fiel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte. Sie fragte, worüber. »Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist«, rief ich aus. Ich konnte mir einen Augenblick vorstellen, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab. Es schien ihr zu missfallen. Und ich schwieg. Am 6. September. Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloss, meinen blauen, einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten Mal tanzte, abzulegen. Er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen. Kragen und Aufschlag. Und doch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die Wirkung nicht tun. Ich weiß es nicht. Ich denke, mit der Zeit soll mir dir auch lieber werden. Am 12. September. Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube. Sie kam mir entgegen und ich küsste ihre Hand mit 1000 Freuden. Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. »Einen neuen Freund«, sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand. »Er ist meinem Kleinen zugedacht. Er tut gar zu lieb. Sehen Sie ihn. Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er küsst mich auch. Sehen Sie?« Als sie dem Tierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn sie die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoss. »Er soll sie auch küssen«, sagte sie und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses. »Sein Kuss«, sagte ich, »ist nicht ganz ohne Begierde. Er sucht Nahrung und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück.« »Er isst mir auch aus dem Munde«, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten. Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht tun. Sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken? Und warum nicht? Sie traut mir so. Sie weiß, wie ich sie liebe. Am 15. September. Man möchte rasend werden, Wilhelm, dass es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gefühl an dem wenigen, was auf Erde noch einen Wert hat. Du kennst die Nussbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. Punkt mit Lotten gesessen. Die herrlichen Nussbäume, die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten. Wie vertraulich sie den Pfarrhof machten, wie kühl und wie herrlich die Äste waren und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hatte uns den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte. Und so ein braver Mann soll er gewesen sein. Und sein Andenken war mir immer heilig unter den Bäumen.
Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Tränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, dass sie abgehauen worden. Abgehauen! Ich möchte toll werden. Ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb daran tat. Ich, der ich mich vertrauen könnte, wenn so ein paar Bäume in meinem Hof stünden und einer davon stürbe vor Alter ab, ich muss zusehen. Lieber Schatz, eins ist doch dabei, was Menschengefühl ist. Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin soll es an Butter und Eiern und übrigem Zutrauen spüren, was für eine Wunde sie in ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, die Frau des neuen Pfarrers. Unser Alter ist auch gestorben, ein hageres, kränkliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt keinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr. Eine Närrin, die sich abgibt, gelehrt zu sein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Lavaters Schwärmereien die Achseln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freunde. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine Nussbäume abzuhauen. Siehst du, ich komme nicht zu mir. Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig, die Blätter nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Nüsse reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen danach, und das fällt ihr auf die Nerven, das stört sie in ihren tiefen Überlegungen, wenn sie Kennicott, Semmler und Michaelis gegeneinander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, sagte ich, »Warum habt ihr es gelitten?« »Wenn der Schulze will, hierzulande«, sagten sie, »was kann man machen?« Aber eins ist recht geschehen. Der Schulz und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen grillen, die ihm ohne dies die Suppe nicht fett machen, was haben wollte, dachten es, miteinander zu teilen. Da erfuhr es die Kammer und sagte, »hier hinein«, denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Teil des Pfarrhofes, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den Meistbietenden. »Sie liegen«, oh, wenn ich Fürst wäre! Ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer. Fürst! Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande? Ende der Briefe vom Mai bis September 1772.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.